Das macht das so froh ich kann sein. Und der Grund wird auch gleich gegeben. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht das so froh ich kann sein. Und wenn das unsere Freude ist, dann ist es eine bleibende Freude. Dann ist sie nicht vom Wetter abhängig, auch nicht, ob es über Höhen oder Tiefen geht. Es ist eine bleibende Freude, die der Herr in unser Herz hineingelegt hat. Im Einleitungswort haben wir ernste Worte gehört. Jedes Mal, wenn wir das letzte Buch der Bibel aufschlagen, dann scheint es ganz besonders ernst zu sein. Ich weiß nicht, ob wir alle den gleichen Eindruck haben, aber wenn es an das letzte Buch der Bibel geht, dann möchte man tatsächlich die Schuhe ausziehen und in noch größere Ehrfurcht in die Gegenwart Gottes treten und dem Herrn danken, dass er uns gewürdigt hat, als Menschen in seinen Heilsplan hineinschauen zu dürfen. Wer sind wir, dass er uns so begnadigt hat, wie zu keiner Zeit, dass wir hineinschauen dürfen in die geheimsten Gedanken seines Herzens und seines Willens. Mir kam ein Wort aus 1. Königen 19, uns allen sehr, sehr bekannt, von dem Propheten Elia, der ja manches mit Gott erlebt hatte und dann auch, wie wir es bei ihm feststellen, von dem höchsten Gipfel des Karmel in das tiefste Tal hineinkam, in der Nähe von Beersheba, und dann plötzlich sagt: Herr, ich möchte sterben. Gerade war er auf dem Karmel und hatte Großes und Gewaltiges mit Gott erlebt. Und das war im 18. Kapitel. Und im 19. Kapitel lesen wir hier: Als er dann nach Beersheba, das schon zu Juda gehört, gekommen war, ließ er seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort angekommen, setzte er sich unter einem Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich den Tod und betete: Es ist genug. Nimm nunmehr, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Ein sonderbarer Text. Nach einem solch großen Sieg, die Baalspriester fielen zur Rechten und zur Linken, Gott hatte mit Feuer geantwortet, sein Gebet erhört. Es heißt hier ja im 18. Kapitel: Als dann die Zeit da war, wo man das Speisopfer darzubringen pflegt, trat der Prophet Elia herzu. Hier steht das Wort Prophet noch. Später ist das wohl gar nicht mehr so sehr betont worden. Da war er wohl nur noch der Elia. Nicht? Das kann ja manchmal passieren. Nicht? Dass wir manchmal mit einem Titel angesprochen werden und dann später kann es auch schon mal passieren, dass der Titel fehlt. Hier in jedem Fall ist er noch da. Trat der Prophet Elia herzu und betete: Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass es heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht. Er hat sich natürlich auch nicht vergessen, ist verständlich, gehörte ja zu dem Gesamtprogramm. Und dann heißt es: Um dass ich dies alles nach deinem Befehl getan habe. Aus diesen Worten spricht eine ungeheure Gewissheit. Das ist nicht mehr ein Mensch, der hier geredet, sondern Gott hat durch einen Menschen geredet. Und derselbe Gott hat auch geantwortet und hat sich zu dem bekannt, was gesagt wurde. Dann aber später, hier im 19. Kapitel, auch sehr interessant, als er dann nach Beersheba kam, das schon zu Juda gehörte, dort angekommen, ließ er seinen Diener zurück. Er wollte alleine sterben. Bei dem Siege Gottes hatte er ihn, und da waren ja genügend Volks beisammen, aber als er sterben wollte, ließ er seinen Diener zurück und dachte bei sich selber, der braucht das alles gar nicht mitzuerleben, der soll den letzten und gewaltigsten Eindruck haben, den Höhepunkt meines Dienstes soll er in Erinnerung behalten, ich gehe jetzt hin, und zwar in die Wüste. Stell dich mal vor, von dem Berge Karmel, von dem gewaltigsten Gott erleben, von der Antwort, von dem Siegel Gottes, und dann in die Wüste. Er lässt seinen Diener zurück, und es heißt hier, eine Tagereise weit ging er in die Wüste hinein. Dort angekommen, setzte er sich unter einem Ginsterstrauch nieder. Ein bisschen Schatten hat er sicher benötigt, und das kam ihm gerade recht. Und dann steht geschrieben, da wünschte er sich den Tod und betete. Wenn sich ein Mensch den Tod wünscht und dann anschließend noch beten kann, dann ist die Sache noch in Ordnung. Dann hat Gott noch einen Weg mit diesem Menschen vor. Elia war ein Mann, der plötzlich in eine Situation hineinkam, sich den Tod wünschte, aber nicht über alles Mögliche schimpfte und mit allen Leuten und mit Gott unzufrieden wurde, sondern er betete. Dank sei Gott für jeden Menschen, der es noch vermag, in der Situation, in der er angekommen ist, zu beten. Denn dann wird Gott sich ihm noch offenbaren und vielleicht nachher in mächtiger Weise wie vorher. Das ist wohl hier eine sehr schöne Geschichte und vielleicht für uns alle eine Lektion. Man hört es doch aus dem Munde der Gläubigen. Ich möchte heimgehen. Ich möchte sterben. Habt ihr das schon mal gehört oder gesagt? Natürlich, immer wieder hört man das doch. Seid doch nicht so fromm. Immer wieder hören wir diese Dinge. Aber unsere Frage ist jetzt, tun wir, was Elia tat? Er wollte sterben, aber dazwischen steht dann gar nichts mehr, sondern und betete. Er wollte sterben und betete. Ja, es heißt wörtlich, da wünschte er sich den Tod und betete. Es ist genug, nimm nunmehr, Herr, mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Wenn wir die ganze Geschichte weiterlesen, uns allen sehr gut bekannt, dann können wir feststellen, dass der Herr ihn mit Macht wecken musste, damit er überhaupt Essen zu sich nahm. Er ist hingegangen mit dem festen Entschluss in seinem Herzen, das ist mein Ende. Ich sterbe, ich gehe in die Wüste. Er hat nicht Lebensmittel mitgenommen, aber der Herr hat ihn versorgt. Ein Engel gibt ihm einen Stoß und plötzlich schaut er um und sieht, da sind frisch gebackene Kuchen, die sind noch ganz heiß. Er sagt, was ist das hier? Ich bin in der Wüste, unter diesem Ginsterstrauch, und hier sind frisch gebackene Kuchen, und die sind noch heiß, als ob man sie eben gerade aus dem Ofen herausgenommen hat, und daneben steht ein Krug mit eiskaltem Wasser. Gar nicht so schlecht. Passt ja schön zusammen. Das eine noch ganz heiß, und das andere ganz kalt. Unser Gott ist ein wunderbarer Gott. Er ist mit uns, auch auf dem Wege der Verzagtheit, und führt vom Berge ins Tal und vom Tal wieder zurück auf den Berg und offenbart sich seinem Volke und selbst bei dem Elia. Und das freut mich, dass er auch ein Mensch war wie wir. Und auch der Gedanke vorher, der Prophet Elia, und später scheint er nur noch der Elia zu sein. Und er will sterben und sagt, Herr, ich bin nicht besser wie meine Väter. Nimm mein Leben hin. Lass es gut sein, lass es genug sein. Ihr kennt ja die Geschichte, man kann sie nachlesen. Der Herr hat ihn erhalten. Er sah, dass er die feste Absicht hatte, mit seinem Leben zu beschließen. Aber Gott hatte eine ganz andere Absicht mit seinem Leben. Es kommt gar nicht darauf an, was du und ich uns in der Stunde der Not oder inneren Verzagtheit vornehmen. Es kommt darauf an, was Gott sich mit unserem Leben vorgenommen hat. Ist das nicht eine wunderbare Sache? Für mich und ich glaube für uns alle ist das eine wirklich aufrichtende Angelegenheit. Wenn nicht diese Geschichten in der Bibel geschrieben stünden und man hörte von einem Gläubigen den Satz, ach, es wäre mir lieber, ich möchte sterben oder könnte sterben, dann würde man sagen, ja, was soll das denn? Aber ich sage noch einmal, Gott hatte seinen Plan und seinen Weg mit seinem Knecht. Er hatte sich vorgenommen und er ging. Er ließ seinen Knecht oder seinen Diener, wie immer das war, zurück und dachte, das mache ich mit Gott jetzt selber aus. Da brauche ich keinen, der das noch sieht und hört. So empfinden wir auch manchmal. Aber dank sei dem Herrn. Selbst der Mensch, der sterben möchte, dem gibt der Engel einen Stoß und sagt, tue deine Augen auf, hier ist Brot und hier ist Wasser. Iss, denn du hast eine Reise vor dir, noch ist ein Auftrag auszuführen, dein Dienst ist noch nicht zu Ende, sei unbesorgt, es geht weiter. Und im Ernst, es ging bei Elia weiter, es geht bei dir weiter, und es geht bei mir weiter, es geht bei uns allen weiter mit der Hilfe des Herrn. Und wir hatten es gesehen, schon am letzten Wochenende hat der Herr uns etwas Wind von oben unter die Fittiche kommen lassen. Wir sind schon ein wenig erhoben worden und der Herr lässt uns heute zurufen, nicht was wir uns vorgenommen haben, wird geschehen, sondern das, was er sich mit uns vorgenommen hat, das wird geschehen. Und dafür wollen wir seinem Namen die Ehre geben. Stell dich mal vor, wenn das geschehen würde, was wir wollen. Du liebe Zeit, jeder wollte etwas anderes und man wüsste gar nicht, zum Schluss wüssten wir gar nicht mehr, was wir noch wollen. Aber Gott weiß ganz genau, mit jedem Einzelnen, mit seinen Knechten und mit seiner Gemeinde. Und wir können ihm voll und ganz vertrauen. Jetzt kommt im Anschluss dann diese 40 Tage, die er gegangen ist, und dann kam er zu dem Gottesberg. Und das ist ja der Platz, auf den wir ja auch mal kommen möchten. Wir möchten zu dem Gottesberg kommen, wo wir nicht nur sehen, dass Baalspriester umfallen, sondern wo wir die Herrlichkeit Gottes an uns vorüberziehen sehen. Wir möchten zu dem Punkt gelangen, wo die Schöne des Herrn an uns vorüberzieht und bis zu dem Punkt kommen, wo dann das leise und sanfte Säuseln, die Stimme des Herrn an uns ergeht. Hier im 11. Vers steht geschrieben, da erwiderte er, gehe hinaus und tritt auf dem Berge vor den Herrn hin. Und siehe, der Herr zog an ihm vorüber. Ein Sturmwind, gewaltig und stark, der die Berge zerriss und die Felsen spaltete, ging vor dem Herrn her. Aber der Herr war nicht in dem Sturm. Es war eine solch gewaltige Sache. Er hat die Auswirkung mit seinen eigenen Augen gesehen. Der Wind, der Sturm zerriss die Felsen und das Gebirge. Aber der Herr war nicht in dem Sturm. Er war vielleicht so ganz kurz hinterher, aber er war nicht in dem Sturm. Aber es waren schon die Vorläufer seiner göttlichen Offenbarung. Wenn es hier heißt, der Herr war nicht in dem Sturm, das bedeutet nicht, dass der Sturm von der Feindesseite kam. Der Sturm kam von Gott. Aber das waren erst die Vorzeichen der göttlichen Offenbarung im Leben dieses Mannes Gottes. Manchmal kommt ein solcher Sturm über unser Leben und wir fragen, ist der Herr überhaupt noch in der Sache drin? Und wir meinen, es zerreißt alles links und rechts und die Stücke fliegen umher. Und was meint ihr, wie dem Elia zumute war, als er die Auswirkung dieses Sturmes gesehen hat? Der hätte doch schreien können aus vollen Kräften, mein Gott, was soll jetzt hier noch werden? Denn die Felsen zerrissen und die Berge, alles wurde bewegt. Es heißt hier wörtlich, ein Sturm mit gewaltig und stark. Und die Berge zerriss und die Felsen spalteten sich. Solch eine gewaltige Sache. Und dieser Mann steht da, schaut zu und wartet der Dinge, die kommen werden. Aber er wusste, der Herr hat ihn nicht verlassen. Er hat für ihn gesorgt, auch als er sterben wollte, hat er dafür gesorgt, dass er am Leben erhalten wurde und geblieben ist. Bis er zu diesem Punkt hingelangte, wie eben schon gesagt, dass die Vorläufer der göttlichen Offenbarung in seinem Leben an ihm vorüberzogen. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Nach dem Feuer aber kam ein leises, sanftes Säuseln. Wisst ihr, was hier eigenartig ist an der ganzen Geschichte? Das alles, was diesem sanften Säuseln vorausging, muss doch in der Auswirkung so gewaltig gewesen sein, dass dem Elia Hören und Sehen hätte vergehen können. Aber jetzt lesen wir im 13. Vers, also von dem leisen, sanften Säuseln, als Elia dieses hörte, verhüllte er sich das Angesicht mit seinem Mantel. Nicht als er sah, wie die Felsen zerrissen wurden und die Berge sich spalteten, nicht als das Feuer, als all diese Dinge vorüberzogen, da hat er seine Augen offen gehabt, hat sich umhergeschaut, hat die Dinge alle betrachtet, was da vor sich geht. Das wäre doch die Zeit gewesen, sich irgendwie zu verbergen. Das wären doch Momente gewesen, als das Feuer kam, einen Schrecken zu bekommen. Er hat sich alles angesehen. Und plötzlich, nach all diesen gewaltigen Dingen, kommt ein leises, sanftes Säuseln. Und als dieser Mann Gottes das Geringste von all den Dingen, die da vorausgegangen waren, hört, nach außen das Geringste. Kein Feuer, keine Felsen wurden zerrissen, gar nichts Weltumwälzendes geschah um ihn herum. Ein ganz leises und sanftes Säuseln. Und plötzlich verhüllt er sein Angesicht mit seinem Mantel. Was war es? Er wusste, das alles ist dem Herrn vorausgegangen. Jetzt aber kommt er selber. Und in dem Moment hat er sein Angesicht verhüllt. Es steht wörtlich, als Elia dieses hörte, verhüllte er sich das Antlitz mit seinem Mantel, ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Da redete ihn eine Stimme an, die fragte: Was willst du hier, Elia? Der Herr hat ganz genau gewusst, was er sagte und was er fragte. Die Antwort lautet: Ich habe für den Herrn, den Gott der Heerscharen, unerschrocken geeifert. Ja, er hat eine Sache ausgelassen. Es stimmt genau, was er hier sagt. Er hat unerschrocken geeifert, hat für den Herrn alles getan, was er hat tun können. Aber nachdem er alles getan hatte, hat die Isebel eine Drohung ausgesprochen. Und die ist ihm in die Knochen gefahren. Und er dachte: Mein Gott, jetzt bin ich dran. Also, ehe ich nun von anderen mein Leben gelassen bekomme, will ich lieber selber sterben. Eine einzige Drohung eines einzigen Weibes, und ich weiß nicht, wie es der Ahab mit ihr ausgehalten hat, Gott war ihm sicherlich nicht gnädig dabei, aber eine einzige Drohung, und der Mann geht in die Wüste und sagt: Herr, ich möchte sterben. Nimm mein Leben, es ist genug. Brüder und Schwestern, wenn in unser Leben eine Prüfung hineinkommt, dann kann es uns passieren, dass wir die größten Segnungen, die wir mit Gott erlebt haben, vergessen. Hätte er nicht daran denken können, dass derselbe Gott, der mit ihm auf der Bergespitze des Karmel war, er kann seinen Engel senden und der Isebel eine von der rechts und eine von links geben, dass sie auf die Straße hinfällt, und dann ist alles gut. Was war geschehen? Plötzlich war er der Elia, nicht der Prophet Elia, sondern der Elia. Der Dienst eines Propheten ist nie vergeblich. Auch wenn er meint, er ist allein übrig geblieben, Gott lässt sein Wort nie leer zurückkommen. Es richtet immer aus, wozu es gesandt worden ist. Und wenn wir meinen, es geht nicht mehr weiter, und wir gehen in die Wüste, dann sprechen wir mit David aus Psalm 139. Und wenn ich bis an das Ende des Meeres ginge, du, o Gott, wärst dort, und all da würde deine Hand mich führen. Elia hat es erfahren. Aber er tat, was er tat, mit aufrichtigem Herzen. Und den Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Der erste Fingerzeig war schon, als er sich schlafen legt, und er konnte aller Wahrscheinlichkeit nach tatsächlich sagenhaft gut schlafen. Denn der Engel musste ihn ja richtig mit einem Schlag wecken. Und dann sah er das frisch gebackene Brot und das Wasser. Und er wusste sofort: Ein Moment bitte, Gott will nicht, dass ich sterbe. Gott will, dass ich lebe. Hier ist Brot und hier ist Wasser. Und die Stimme sagt: Auf und ess hier. Er aß also und trank und legte sich wieder nieder zum Schlafen. Könnt ihr euch vorstellen? Das sind wir als Menschen. Er sah schon das Übernatürliche, das Gott ihm praktisch vorgesetzt hat. Und das hätte ihm sagen müssen: Mann Gottes, deine Stunde zu sterben ist nicht gekommen. Das Brot spricht vom Leben und das Wasser spricht vom Leben. Nicht sterben, sondern leben sollst du. Und er aß und legte sich wieder schlafen, in der Hoffnung: Hoffentlich wache ich nicht mehr auf Erden, sondern dort. Und ein zweiter Hieb kommt und er sagt: Sei vernünftig, ess und trink. Denn du hast eine große Aufgabe, die Gott durch dich tun wird. Und was soll ich euch sagen? Elia begriff, dass es der Herr ist, der einen Plan für sein Leben hatte. Und er fasste neuen Mut und hat diese Speise zu sich genommen und hat dann 40 Tage gehen können, ohne müde oder matt zu werden. Das war also eine ganz kräftige Speise, direkt von oben her gesandt. Und Sie hat ihm die Kraft gegeben, hinzugehen im Namen des Herrn, um dieses Erlebnis mit Gott zu machen. Wenn wir manchmal dahin kommen, dass wir niedergeschlagen werden, dann ist es nicht um Gottes Willen, sondern um der Menschen Willen. Und das hat auch Elia begreifen müssen. Mit Gott hatte er den gewaltigsten Sieg auf dem Berge Karmel. Da konnte er sagen, heute soll offenbar werden, dass du der wahre Gott bist in Israel und ich dein Knecht. Er war sich seiner Sache hundertprozentig sicher. Später ist er der Elia, der Mensch. Und dennoch musste er erkennen, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Er musste sich dem Worte Gottes und dem Plane Gottes fügen. Haben wir eine andere Wahl? Ist ein Mensch unter uns, der sagen könnte, jetzt bin ich tot? Ich will nicht mehr weiterleben? Niemand kann es tun. Und wenn wir schier sagen, nimm Gott wenig Notiz davon. Er spricht, du sollst leben, Kraft der Speise, die ich dir gebe. Wenn wir Gottes Wort als Speise zu uns nehmen und begreifen, dass unser Glaubensleben nicht immer nur auf den Bergeshöhen sein kann, dass es von den Höhen wieder durch die Tiefen und aus den Tiefen über die Höhen, das ist unser Leben. Und wir müssen's begreifen, dass Gott sich jedes Mal, wenn wir in die Wüste geführt werden, sich uns danach neu und gewaltiger offenbaren kann. Wisst ihr was? Die Sache auf dem Berge Karmel, da hat Elia zugeschaut, was Gott getan hat, aber später betraf es ihn ganz persönlich. Er war nicht nur ein Mann, der zusah, was geschah. Er war ein Mann, der jetzt persönlich angesprochen wurde. Und wie ich eben schon erwähnte, er hat sein Angesicht nicht verhüllt, als der Sturm die Berge zerriss. Da hat er seine Arme vielleicht so übereinander gelegt und hat sich die Sache angesehen. Aber er kannte die Gegenwart Gottes. Als der Sturm, als all die Dinge vorüber waren, das Feuer mit allem, was der Sache vorausging, kam das sanfte Säuseln. Und schon war sein Angesicht verhüllt. Es wurde schon erwähnt, selbst die Cherubim, sie bedecken ihr Angesicht in der Gegenwart Gottes. Und wir sehen, als dieser Mann Gottes die Gegenwart des Herrn herannahen hörte, hat er sein Angesicht verhüllt. So ist es in der Gegenwart Gottes. Es ist niemand, der die Nase hochheben könnte. Wir alle schauen zu dem Staube, von dem wir genommen wurden, und blicken zu dem empor, der uns begnadigt hat und der uns nicht mit unseren eigenen Wegen durchlässt. Stell dich mal vor, wenn Gott den Elia mit seinem eigenen Vorhaben durchgelassen hätte, dann wäre er in die Wüste gegangen und wäre mit Sicherheit gestorben. Aber Gott hatte seinen Weg mit ihm. Ist das nicht eine wunderbare Sache? Nicht, was du willst und nicht, was ich will, sondern das, was Gott will, das muss geschehen und das wird geschehen. Es steht nicht nur geschrieben, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Das ist doch nicht nur ein Satz, der in der Luft hängt. Es ist eine Sache, die hier auf Erden aus Gnaden Wirklichkeit werden muss und wird. Stimmt's oder nicht? Es geht nicht anders. Das ist die Lektion, die wir aus dieser Begebenheit ein jeder für sich nehmen dürfen, dass Gott uns auch nach den größten Segnungen nicht eigene Wege gehen lässt, auch wenn wir schier bis in die Wüste hineingingen. Er findet uns dort und seine Hand führt uns zurück. Und er versorgt uns, damit wir nicht umkommen. Und wenn wir zurückschauen, dann sieht es beinahe aus, als sind wir so durch eine Wüste gewandert. Aber das müssen wir sagen. Gott hat uns erhalten. Gelobt sei sein herrlicher Name. Manchmal konnte man spüren, wie frisch das Wort ist, das uns mitgeteilt wurde. Stimmt's oder nicht? Man konnte nur merken, es war heiß. Es war ganz frisch. Es war keine abgestandene Sache. Wie oft hat Gott selbst während unserer Wüstenwanderung ein Wort frisch vom Thron gegeben und hat es geoffenbart und mit uns geredet, dass unsere Herzen brannten. Und hat noch an das Wasser gedacht, um unseren Durst zu stillen. Wie er gesprochen hat, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Aber das war eine Sache, die hatte nicht der Elia gemacht. Die hatte Gott besorgt. Und das ist der große Unterschied. Wir haben den Punkt erreicht, wo wir nichts mehr machen können. Wir sind auf Gott angewiesen. Ich habe nicht einfach in der Wüste da in eine Bäckerei gehen können, um sie Brot zu... Er wollte ja auch sterben. Wozu noch Brot? Aber der Herr hatte einen Weg mit ihm. Der Herr hat einen Weg mit der Gemeinde in dieser Zeit. Gelobt sei sein wunderbarer und herrlicher Name. Mögen die Stürme vorübergezogen sein, dass die Felsen zerrissen und die Berge sich spalteten. Möge manches anrissen und manches drunter und drüber gegangen sein. Und wir mögen es mitgesehen, mitgehört und miterlebt haben. Mögen viele Dinge vorangegangen sein. Aber eins ist gewiss, das Letzte wird das Herrliche sein. Denn das ist die direkte Gegenwart des allmächtigen Gottes, der sich dem Manne geoffenbart hat, der das alles an sich hatte vorübergehen lassen. In irgendeiner Weise muss er trotzdem guten Mutes gewesen sein, denn er war ganz gelassen und hat sich die Sache angesehen. Es hat ihn gar nicht so sonderlich berührt. Aber der Herr hat es so geführt, dass er in dem Moment, als er sich ihm nahte, begriff, worum es ging. Und schon verhüllte er sein Angesicht. Wisst ihr, das spricht von der Erniedrigung, von der Demut eines Menschen in der Gegenwart Gottes. Und wenn wir jetzt die rechte Einstellung vor Gott haben, nach der Wüstenwanderung, und wenn wir begreifen, dass Gott es war, der uns am Leben erhalten hat. Und es wäre nach dem, was über uns gekommen war und durch die Wüste, durch die wir gewandert sind, um einen jeden schlecht bestellt gewesen, wenn nicht der Herr alles für uns besorgt hätte. Stimmt's oder nicht? Und daran sehen wir die Liebe unseres Gottes. Ich möchte fast sagen, so wie der Elia auf übernatürliche Weise erhalten geblieben ist im Natürlichen und im Geistlichen, so sind wir in der Vergangenheit auf übernatürliche Weise im Irdischen und im Geistlichen durch die Gnade unseres Gottes bewahrt und erhalten geblieben. Und dann brauchen wir uns bei keinem Menschen mehr zu bedanken. Der Elia konnte zu keinem Nachbar laufen, zu keinem Prediger, zu keinem und sagen, ich danke dir für das oder jenes. Der Engel, der war gleich wieder weg und er war auch wieder da. Und die Speise war da, der Trank war da. Er hatte sich nur bei einem zu bedanken. Und das war bei dem lebendigen Gott, der das alles so mit ihm geführt und gefügt hatte. Wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und deshalb kommen wir zum Herrn. Und danken ihm. Möge die Wüste hinter uns sein. Und all diese Dinge, die so zerrissen haben und Unheil angerichtet und die so waren, wie wir sie gelesen haben, die mögen doch jetzt vorüber sein, dass wir uns innerlich auf die direkte Gegenwart unseres Gottes einstellen könnten, unser Haupt vor ihm beugen und unser Herz
demütigen
und erkennen, welch eine Gnade es ist, dass er uns erhalten hat. Wir wären alle umgekommen geistlich, wenn er nicht dafür gesorgt hätte, dass wir Speise in dieser Zeit hatten. Es war eine Dürre auf der ganzen Erde. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass sein Wort, geoffenbart durch den Heiligen Geist, zu unserer Speise geworden ist. Wir sind am Leben erhalten geblieben. Und wir sind heute hier, um Gott dafür zu danken. Und wenn seine Gegenwart sich herunterlässt, nach all dem, was gewesen ist, dann lasst es uns erkennen und uns beugen mit Haupt und Herz in seiner Gegenwart und es dankbar entgegennehmen. Elia hat seine Lektion bekommen und wir haben unsere Lektion bekommen. Wichtig ist, dass wir sie begriffen haben und dass wir erkennen, dass der Weg mit einem Manne Gottes und auch mit der Gemeinde nicht in der Wüste, sondern in der Herrlichkeit endet. Der Weg des Propheten Elia war nicht dazu bestimmt, in der Wüste zu enden. Er war dazu bestimmt, bei Gott in der Herrlichkeit zu enden. Denn ihm hat er gedient und da hat er hingehört. Und dahin ist er gegangen. Wir haben unserem Gott gedient. Wir haben ihm unser Leben geweiht. Wir gehören nicht in die Wüste, dass wir darin umkommen, sondern dass wir die Herrlichkeit Gottes schauen. Ist das nicht eine wunderbare Sache? Dem Irdischen nach gehören wir alle in die Wüste geschickt. Aber von Gott aus gehören wir zu ihm. Er hat gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr da seid, wo auch ich bin. Elia gehörte nicht in die Wüste, um dahin zu kommen und zu sterben. Nein, um eine neue Erfahrung mit seinem Gott zu machen. Habt ihr das begriffen? Er wollte sterben, aber Gott wollte sich ihm neu offenbaren. Wir hätten schon längst gesagt, mein Gott, wenn nicht um des oder des Willen, dann würde ich sonst was tun. Und wäre ich, was sagt man nicht alles? Aber es geht nicht um das, was wir sagen. Die Augen des Herrn durchlaufen alle Lande und sind auf sein Volk gerichtet. Und er lenkt unsere Schritte. Und er lässt uns bis zu einem gewissen Punkt gehen. Und dann sagt er so, jetzt bist du zu Ende und ich darf beginnen. Wenn wir zu Ende sind, darf Gott beginnen. Man hätte meinen müssen, ein Mann Gottes, der wird nur von dem Karmel auf den Horeb und von dem Herod überall, nur immer so überall auf den Bergespitzen erscheinen, mit ganz gewaltigen Erlebnissen mit Gott. Und plötzlich hören wir ihn mit einem Erlebnis in der Wüste. Wie wunderbar sind die Wege unseres Gottes. Wer will sie beschreiben? Wer will ihm sagen, wie unsere Wege zu verlaufen haben? Eins aber steht fest. Unser Weg ist nicht dazu bestimmt, hier irgendwie in Verzweiflung oder im Tode zu enden. Unser Weg ist dazu bestimmt, dass unsere Herzen und unser Wesen verwandelt und am Schluss unseres Weges unsere Leiber verwandelt werden und wir wie Elia in die Herrlichkeit Gottes hinaufgenommen werden. Dazu sind wir bestimmt. Gelobt sei der Name des Herrn. Ich freue mich über dieses Wort. Ich wusste ja auch nicht, was heute Abend zu predigen wäre. Aber jedes Wort Gottes, so sagt es uns die Heilige Schrift, ist ja zur Belehrung gegeben und zur Auferbauung, so dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschickt. Und auch diese Erfahrung dieses Mannes dient mir und uns allen zum großen Segen. Es ging zwar in die Wüste, Aber das war nicht das Ende. Das war ein neuer Anfang zu einer neuen Offenbarung des lebendigen Gottes in seinem Leben. Und er musste erkennen, nicht ich habe mich hier erhalten, sondern Gott hat mich erhalten. Ich wollte sterben, aber Gott wollte, dass ich lebe. Ja, was Gott will, das muss geschehen. Gelobt sei sein herrlicher Name. Er hat uns das ewige Leben aus Gnaden geschenkt. Und wenn es von der Bergespitze in die Wüste hineingeht, und ihr wisst ja, wovon eine Wüste spricht, da ist wirklich alle Hoffnung begraben. Wohin man schaut, sieht man das Gleiche, die gleiche Hoffnungslosigkeit. Aber wohl dem Menschen, mit dem Gott sein kann, wie er mit Elia war. Und ich glaube, dass der Herr mit der Gemeinde ist. Ich glaube, dass er uns versorgt hat. Und ich glaube, dass er uns jetzt die Augen öffnet, dass es nach der Wüstenwanderung zu einer neuen Gottesoffenbarung in unserem Leben kommen muss. Bei Gott sind all diese Dinge möglich. Macht euch gar keine Sorgen. Ihr könnt hundertmal sagen, ich kann nicht mehr. Und könnt sagen, Herr, ich will nicht mehr jetzt, das genügt mir wirklich, Herr, ich kann nicht mehr. Ja, legt euch ruhig schlafen. Macht euch keine Sorge, der Stoß kommt. Da ist Brot, frisch gebacken, da ist das Wasser. Wir essen und trinken und werden wieder stark und preisen den Namen des Herrn unseres Gottes für seine Güte. Was meint ihr, wie dem Elia zumute war? Er wollte sterben, schlafen und sterben, ist eine schöne Sache. Und plötzlich steht da das Brot, ganz heiß. Er kann es essen. Er wusste, das ist Gottes Reden. Hier hat der Herr seine Hand im Spiel. Er wollte noch einmal und der Herr hat nicht nachgelassen. Er hatte einen Weg mit ihm. Gott hat einen Weg mit uns. Ob wir es beim ersten Mal oder beim zweiten Mal begreifen, lasst uns ein für alle Mal im Glauben erkennen, dass Gott uns erhalten hat und dass er nicht will, dass die Gemeinde in der Niederlage endet, sondern in dem größten Sieg und Triumph aller Zeiten, dass wir von dieser Erde hinweggenommen werden. Man könnte weitergehen und auf Offenbarung 12 zu sprechen kommen. Das Weib floh in die Wüste, nicht der männliche Sohn. Der männliche Sohn wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Was nachher geschieht, das ist gar nicht mehr unsere Sorge. Wir sind auf das ausgerichtet, was vorher geschieht. Und vorher geschieht die Verwandlung und die Entrückung, die Hinwegnahme derer, die ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Und das sind wir heute Abend. Wir haben unser Vertrauen auf den lebendigen Gott gesetzt. Auf uns können wir es ja gar nicht mehr setzen. Das hat uns die Wüstenerfahrung ja doch zur Genüge gelehrt. Das haben wir begriffen. Wir setzen unser Vertrauen ganz allein auf den Herrn und wünschen uns nicht mehr den Tod, sondern das göttliche Leben. Wer sich den Tod wünscht, der möchte ja sterben. Wer sich das Leben wünscht, das Leben aus Gott, hat begriffen, dass die Wüste hinter ihm ist und eine neue Gottesoffenbarung bevorsteht. Und dann lassen wir ruhig alles an uns vorüberziehen und ich hoffe, dass auch das schon geschehen ist und dass wir dann an den Eingang der Höhle kommen, aus unserem Versteck ruhig herauskommen und den Herrn nicht nur in seiner Auswirkung, die ihm vorausgeht, hören und wahrnehmen, sondern ihn in seiner Kraft erleben. Und das ist seine direkte Gegenwart. Nicht nur die Dinge, die er vorausschickt, sondern das, was in seiner Gegenwart geschieht. Und ich meine, dass wir hier im Gottesdienst den Herrn erleben können, auch heute Abend. Hier sind wir geborgen. Hier sind wir nicht in der Wüste. Hier kommen wir in die Gegenwart des lebendigen Gottes und sagen, Herr, du hast uns erhalten. Du hast uns Schritt für Schritt geführt. Wir hätten aufgeben wollen, aber du hast nicht gewollt. Wir hätten sterben mögen, aber du wolltest, dass wir leben. Jetzt sind wir hier. Herr, wie geht's weiter? Elia brauchte sich keine Sorgen mehr zu machen. Er brauchte nur den Weg Gottes zu gehen, und die Erlebnisse kamen auf diesem Wege. So ist es mit uns. Wir brauchen uns keine Sorge zu machen, was geschehen soll. Wir brauchen nur Kraft der göttlichen Speise, vorwärts zu gehen. Und auf diesem Wege, auf diesem Vorwärtsgehen, werden wir die Segnungen unseres Gottes immer wieder neu erleben können. Elia wollte sterben. Gott wollte, dass er lebt, denn er hatte noch etwas vor mit ihm. Ich wage zu sagen, Gott hat noch etwas vor mit der Gemeinde. Und seid mir nicht böse, wenn ich diese Bemerkung heute Abend hier mache. Es gibt Menschen, die warten darauf, dass Bruder Brenham kommt und ein Zelt hat und darin eine Versammlung macht. Ich warte nicht darauf. Und sie sagen, das wird nach der Auferstehung geschehen. Ich warte darauf, dass der Herr vor der Auferstehung in seiner Gemeinde, nicht nur an einem Ort, sondern weltweit, sich selber als der Auferstandene mit seiner Auferstehungskraft offenbart. Alles, worauf Menschen warten, ist sowieso vergeblich, es sei denn, Gott hat es in seinem Worte zugesagt. Und das, was er zugesagt hat, dafür ist er verantwortlich. Und das hält er, darauf können wir uns verlassen. Worauf Menschen warten, was sie deuten, das hat noch nie großen Wert gehabt und auch nicht in dieser Zeit. Wohl dem, der dem Herrn vertrauen kann. Auch selbst dann, wenn man meint, jetzt geht es nicht mehr weiter. So sehen wir, hat Gott einen Weg durch die Wüste gemacht. Das ist unsere Lektion heute Abend. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Der Weg Gottes geht über Höhen und durch Tiefen. Nach den Tiefen müssen wir aufs Neue erkennen, dass es die Gnade Gottes war, die uns auf die Höhen gebracht hatte und die uns aus der Tiefe wieder herausgeholt hat. Also, ob über die Höhen, ob durch die Tiefen, immer ist es die Gnade Gottes, der wir alles zu verdanken haben. Und er hat es begonnen und er wird es aus Gnaden mit uns allen zur Vollendung bringen. Gelobt sei sein herrlicher Name. Habt ihr neuen Mut bekommen? Das ist nicht nur eine Geschichte in der Bibel. Es soll wahr werden in meinem Leben. Es soll wahr werden in deinem Leben. Wir haben ein Anrecht darauf, Kraft der göttlichen Speise, die wir bekommen haben, vorwärts zu gehen, bis zur nächsten Gottesoffenbarung. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen.